Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
April, April war gestern. Und hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 255. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Und deswegen, weil heute der 2. April ist, gibt es keine Volksverarschung mehr.
Lässt du dich gerne in den April schicken? Nee. Ich finde, April-Scherze ist ja, basiert ja auf Dead-Joke-Humor, ne?
Ja, im Prinzip schon. Hm?
Ja, und ich wurde wieder erwischt.
Ja?
Ja. Aber auch so blöd. Einfach so blöd. Ja. So, also, so richtig Dead-Joke-ig. Aber ist dir nicht passiert?
Ich habe heute Morgen auf Facebook direkt so derart absurde Sachen gesehen. Da war mir sofort klar, dass mal wieder der 1. April war.
Ich wusste das auch. Weil ich auch vorher noch darüber gesprochen habe. Hier wegen. Oder nee, jemand anders hat mir erzählt, dass er auch versucht wurde zu verarschen. Ja. Mir war das sehr, sehr bewusst, aber ich nehme Sachen erstmal ernst, wenn die mir erzählt. Ich finde das, also das ist.
Wieso? Ist dir das denn im echten Leben passiert oder hast du das irgendwo gelesen?
Was?
Den Dad-Joke.
Nee, mir jetzt schon im echten Leben.
Also aktiv hat dich einer hochgenommen.
Ja. Ah. Naja. So ist das.
Da hat dir einer erzählt in der Firma, es wäre ein extrem lukrativer Auftrag reingekommen. Und am Ende war alles nur Verarsche.
Das wäre auch richtig gemein, ne?
Ja,
ne? Ja.
Und wie war die Woche sonst?
Viel zu tun, muss man sagen. So langsam geht's endlich los. Der maue Januar dauert ja in der Fernsehbranche aktuell bis Ende März. Und deswegen jetzt läuft's an und jetzt schalten alle in Gang 2 und es geht Richtung Arbeit.
Ja, endlich, ne? Ist bei uns nicht anders. Also der Januar war auch 3 Monate lang.
Ist das so, dass ja. die Flaute sich auch verlängert hat?
Ja, irgendwie ist extrem wenig los im Moment.
Aber jetzt wahrscheinlich zur Richtung Frühling wird's.
Ja, ich bin gespannt, weil das Wetter soll zu Ostern ja jetzt wieder nicht so toll werden irgendwie und da bleiben natürlich auch die Touristen aus. Mhm. Aber mal sehen. Wir haben immer, es ist ganz komisch, wir haben so Tage, wo wir rappelsvoll sind und selbst Leute wegschicken müssen. Und am nächsten Tag ist absolut tote Hose.
Wie abgesprochen, ne?
Mhm. Das wollten die alle nur an diesem einen Tag kommen.
Es gibt Tage, also ich muss auch sagen, wir können es jetzt nicht in Prozent sagen, aber meine Restaurantbesuche haben sich auch verkürzt. Liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt nicht mehr in Ehrenfeld direkt wohne und von Restaurants umgeben bin, muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Aber ich komme oft auch nicht mehr auf die Idee. So, aber man merkt schon, wenn man auf die Idee kommt, da gehen wir jetzt mal essen. Ich glaube, ich komme da viele auf die Idee, weil man kommt ja nicht aus blauem Himmel auf die Idee, sondern weil entweder schönes Wetter war und man unterwegs ist und abends will man dann nicht kochen. Also die Gründe, warum man auswärts essen geht, glaube ich, die konzentrieren sich jetzt auf so einzelne Tage.
Ja, könnte sein. Ich meine, man sucht immer, also als Gastronom sucht man immer Gründe, warum an bestimmten Tagen wenig Leute kommen. Und ich glaube, da macht man sich auch oft was vor und sucht nach irgendwelchen greifbaren Gründen, die eigentlich gar nicht existieren.
Aber du hast ja durch die, also damals die Tage eingekürzt hast, also quasi immer später in der Woche erst aufgemacht hast, das hast du ja schon abgewogen und Muster erkannt. Ne?
Ja, klar, ja, sicher. Mhm. Ja, das war ein Rechenexempel irgendwie, was ich glaube, viele Kollegen sich gar nicht so genau angucken. Aber wenn du anfängst, in der Woche Geld zu vernichten, und was natürlich hier auf dem Land und speziell in touristischen Gegenden vielleicht noch extremer ist als in einer Großstadt, dann muss man mal anfangen nachzudenken.
Aber ist das nicht so, dass du heutzutage in diesen digitalen Kassen das ziemlich exakt Tag für Tag sehen kannst?
Ja, aber du musst erstmal auf die Idee kommen.
Ja, aber das ist doch, also du bist ja als Gastronom, bist du ja auch Unternehmer.
Das ist richtig.
So, und da willst du ja schon, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber spätestens nach einer Woche will ich doch mal gucken, wo gab es denn in der Woche Peaks und wo nicht.
Ja, ja, ich meine, du kennst ja das Sprichwort, wer nichts wird, wird.
Meinst du, also, ach so. Mhm.
Nein, wenn du so einen Laden aufmachst, dann glaubst du erstmal, du musst alles so machen, wie Gastronomen das schon immer gemacht haben und wie alle anderen das auch machen. Das heißt, du hast 6 Tage die Woche auf, mittags und abends. Mhm. Und dann hast du natürlich schlechte Tage, hin und wieder hast du mal einen guten Tag und dann denkst du so über einen Daumen im Schnitt trägt sich das dann. Mhm. Bis du aber dann auf die Idee kommst, dir wirklich mal speziell diese Tage anzugucken und mal vielleicht auch mal zu überlegen, ob du nicht Wochentage auch schließt. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir Gastronomen alle ziemlich lange für. Und es ist ja auch erst seit 1-2 Jahren, dass überhaupt auch, sagen wir mal, erfolgreiche Restaurants immer weniger Tage öffnen, was natürlich auch mit dem Personalmangel zu tun hat. Aber eben auch, dass manche Wochentage einfach sich nicht rechnen. Mhm. Aufgrund der gestiegenen Preise und so weiter und so fort.
Ja, gut, aber das ist doch. Hast du auch mit 6 Tagen angefangen?
Ja.
Ah, krass.
Ja, klar. Und mittags und abends.
Echt? Mhm. Das heißt, von 12 Schichten bist du auf runter jetzt auf 6 Schichten, quasi.
Auf 3?
Ach stimmt, Wochenende mittags machst du auch nicht, ne?
Nee. Nee. Boah, habe ich ja auch alles ausprobiert. Und nee, es ist einfach so, an den 3 Tagen verdiene ich mein Geld hier und habe wesentlich geringere Kosten.
Ja.
Und das funktioniert.
Ja, da werden jetzt draußen ganz schön viele Leute neidisch, glaube ich.
Ja, es ist ja nicht so, also ich meine, als ich noch 6 Tage die Woche geöffnet hatte, habe ich 7 Tage die Woche 10 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet.
Mhm, klar.
Also, was mich fast in die Klapse gebracht hat. Und insofern bin ich jetzt ganz froh, dass ich nicht mehr so gestresst bin. Und klar, du musst natürlich trotzdem irgendwie deine Buchhaltung machen. Und ich werde ja kaum beliefert. Das heißt, ich muss alles, was ich auf der Speisekarte habe, muss ich selber holen, fahren und so. Da bin ich den ganzen Tag mit beschäftigt. Und so habe ich jetzt, sagen wir mal, eine Arbeitswoche wie ein Arbeitnehmer.
Mhm.
Also 40 Stunden die Woche oder irgendwie sowas. Ja, manchmal ein bisschen mehr, weil manche Wochenendentage können dann wirklich auch 14-Stunden-Tage sein. Aber ich kann mir die Tage, an denen ich irgendwas mache, wie Buchhaltung zum Beispiel, kann ich mir einteilen. Und weil ja keiner hinter mir steht und wartet.
Und guckt.
Ja. Und guckt, genau. Hm? Nee, es ist schon alles ganz gut so.
Sehr gut. Zu der Thematik kommen wir dann gleich auch nochmal zurück, weil ich habe Fragen an den Koch mitgebracht, die fast nahtlos anschließen an den Beginn des Freistaat Eifels.
Ah ja.
Deswegen, das passt heute fantastisch gut. Wir setzen da mal eine Klammer, wie man das ja so schön sagt, und spielen jetzt ein bisschen Musik.
Nee. Ja, warum denn nicht?
Obwohl, komm, heute fangen wir mal mit dem Song des Tages
an. Ja, genau, wir machen heute mal alles verkehrt.
Heute mal komplett einfach.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Was hast du?
Ich habe was ganz Lustiges gefunden. Deutsch-türkischer Indie-Rock.
Wow.
Aus Mannheim. Kombo namens Engin heißen die.
Aha.
Mit Frontmann, passenderweise, wie habe ich mir aufgeschrieben? Kann ich mir nicht merken. Na, wie ist er? Engin David Krian. Sag ich mal.
Ja, ja.
Sag ich jetzt mal so, heißt er. Nee, und das ist jetzt das aktuelle Album, Sag mir Alemannia. Oder Almanya, ist rausgekommen. Und es ist teils deutsch, teils türkisch, aber zu einer Musik, die man dazu überhaupt nicht erwartet, sondern so ein Alternative. Handgemachte Musik, Rock.
Aber mit türkischen Anklängen, so Vierteltöne und so.
Ja, es ist ja. ja. aber eben trotzdem mit normalen Gitarren und so ja, gespielt. Das ist wirklich eine fantastische Mischung, das funktioniert. Und die, es gibt auch rein deutsche Songs und rein türkische Songs. Und das ist wirklich gut. Und deswegen habe ich zwei Titel mitgebracht. Nämlich einmal Sag mir Almania, also den Titelsong der Platte. Und einmal, ich sag jetzt mal, der heißt Kirlang Gitzler. Heißt er.
Darf's etwas scharf sein?
Genau. Auf jeden Fall die beiden Titel habe ich mitgebracht, deswegen, also ausnahmsweise kommen für mich heute zwei auf die Liste, aber fantastische Kombo. Ich habe es nur geschafft, in das aktuelle Album reinzuhören. Ich muss mal es gibt noch zwei davor. Reinhören. Gut.
Nicht schlecht. Ich habe was brandneues mitgebracht. Hast du schon mal von einer Band namens Bleachers gehört?
Nee.
Echt nicht? Der Sänger und Songschreiber der Band ist Jack Antonoff, der eigentlich ein sehr bekannter Produzent und Co-Autor von so Leuten wie Taylor Swift ist. Aber Bleachers ist was völlig anderes. Also man könnte auch schon fast sagen, so innovativer Indie-Rock.
Okay.
Manchmal aber auch etwas konventioneller wie der Song, das ist jetzt so ein Vorab-Single des neuen Albums. Das Ende Mai kommt. Der Song heißt Dirty Wedding Dress.
Mhm. Aber auch handgemachte Musik quasi.
Ja.
Mhm. Okay, und das ist eine Band oder so? One Person?
Das ist eine Band. Ich weiß aber nicht, inwieweit die Leute neben Jack Antonoff austauschbar sind.
Berechtigt sind, kann man auch sagen.
Berechtigt sind. Bandberechtigt.
Ah, okay.
Gutes Ding. Cooler Typ eigentlich, weil der schreibt super Songs. Und auch wenn es für Taylor Swift ist und so und andere Popstars aus dem Genre, ist der echt innovativ.
Ich find's fantastisch, dass im Moment einiges Neues kommt. Ich hatte so das Gefühl, das letzte halbe Jahr war so Musikflaute so ein bisschen.
Ja.
Ist das auch saisonabhängig, dass so?
Total. Also zwischen Oktober und Weihnachten kommen die ganzen großen Namen mit neuen Sachen raus. Weil für die gibt es ein Weihnachtsgeschäft. Ich meine, heute werden keine CDs mehr verkauft, aber irgendwie hat sich die Tradition gehalten. Und Anfang des Jahres, speziell so Februar, März, kommen, auch April noch, kommen so die mittleren und kleineren mit ihren Sachen raus. Mhm. Es ist sogar so, dass früher, als noch Tonträger verkauft wurden, konntest du mit, sagen wir mal, 5.000 bis 8.000 verkauften Einheiten in Deutschland in die Charts kommen.
Ich kann das überhaupt nicht ins Verhältnis setzen. Also 5.000 bis 8.000 Verkaufte sind das ja pro Plattenladen, den es damals gab, ein.
So ungefähr, ja. Oder? Mhm. Weil nämlich zu dieser Zeit eben die ganzen großen Namen schon lange ihre Sachen veröffentlicht hatten und quasi schon so aus den Charts rausgefallen oder waren in den Charts etabliert. Und so konntest du tatsächlich, sagen wir mal, so ein Platz 45 oder so, konntest du mit, sagen wir mal, 8.000 bis 10.000 Einheiten erreichen und mit 5.000 auch mal so ein Platz 99 oder so.
Nicht schlecht. Heute nicht mehr so möglich.
Nee, heute wird auch anders gezählt, glaube ich. Also ich verstehe es im Moment überhaupt nicht, wie die Charts zusammengesetzt sind, weil das ist ja hauptsächlich basierend auf Streaming, aber nicht ausschließlich.
Ja, wobei man auch tatsächlich Streaming-Zahlen blind und verwöhnt geworden ist. Ne? Ja, wenn man irgendwo ein Video sieht, wo 10.000 Klicks oder Views drauf sind, denkst du, sind das wenig. Ich habe letztens so ein Meme gesehen. Warte mal, wie war denn dieser Vergleich? Mit auf jeden Fall, das endete davor, dass man eine Menschengruppe irgendwo in so einem Stadion gesehen hat von 10.000 Menschen. um das mal zu sehen, wie viel 10.000 Menschen, ja. Also dass das nicht einfach nur Klicks sind, sondern da stehen ja auch wirklich einzelne Menschen dahinter. Mhm. Und 10.000 Menschen sind echt sehr viele Menschen. Das ist ein sehr großer Haufen Menschen einfach.
Ist ein großer Haufen Menschen. Aber wenn du die alle in Fußballstadion sperrst, ist das Stadion, also je nachdem, welche Größe das hat, auch sagen wir mal Münchener Olympiastadion oder so, ist das nur zu einem Sechstel oder so voll.
Ja, ich weiß nicht, Dortmunder Stadion hat, glaube ich,
40?
Nee, ich glaube, in die 70er sogar rein.
Oh, oh, so viel.
Okay. Ja, das ist riesig. Klar, das schon, aber ich fand das interessant, mal so zu sehen, weil man steckt so Zahlen so einfach so weg immer.
Ja.
Wenn man das sieht. Mhm. Das sind einfach sehr große Zahlen, finde ich.
Ja. Und dafür kriegst du als Streaming-Artist ungefähr 30 Euro.
Ja.
Auch mal ein schönes Taschengeld, ne?
Da kann man im Freistaat, kriegt man da einen Schnitzel für.
Ja. Ne? Und ein Glas Wein dazu.
So, siehst du? Mhm. So, das war die Musik für heute. Kann man noch mal sehen. Ich mache hier direkt an der Stelle weiter. Hast du schon mal was von, also das ist zum Thema unnützes Wissen. Weil auch das klammern wir heute um dein unnützes Wissen herum. Weil ich habe auch da zwei unnützes.
Mhm. Mein Gott, weiß ich warum.
Hast du schon mal von der M-Schulbaur gehört?
Was für ein Ding?
Die M-Schulbaur. Das ist die Musterschulbaurichtlinie.
Nee.
Braucht man eigentlich auch nicht.
Also ich meine, es überrascht mich nicht, dass es sowas gibt. Immer.
Die sieht aber vor, dass Treppengeländer und Umwehrungen in Schulen mindestens 110 Zentimeter hoch sein müssen.
Ja.
Ja. Die Fraunhofschule in Frankfurt ist jetzt festgestellt worden, hat das nicht, hat nur 103 Zentimeter.
Und? Sofort alles geschlossen und Schüler raus und...
Nee, geht ja nicht. Die Stadt hat jetzt 12 Wachleute angestellt. 12. Die jetzt das Treppenhaus bewachen, damit keiner über 103 Zentimeter Geländer drüber fällt.
Wow.
Und ich muss das zitieren, weil die hier aus der Tagesschau, Salmas Heid-Lindemann, die Frauenhofschule aktuell vertretungsweise leitet, war in Anführungsstrichen baff, als am vergangenen Freitag der Anruf des Amts kam. Am Montag sei dann der Sicherheitsdienst angerückt. Seitdem säßen die Wachleute auf Kinderstühlen im Treppenhaus. Sage und schreibe 13.700 Euro die Woche kosten die Jungs. Und dafür, dass sie da gucken, dass keiner klettert.
Warum machen die nicht einfach Stacheldraht oben drauf?
Ja, du kannst mir doch nicht erzählen, eben, also Stacheldraht jetzt nicht, aber 7 Zentimeter, kann man nicht ein Brett,
ja,
also so Latten da oben mit Kabelbindern, dass es einfach 7 Zentimeter höher ist, bis sich eine Firma findet, die da neues Geländer einbaut.
Ja.
Für 13.700, jetzt mache ich dir das aber 1,5 Meter hoch, das Geländer.
Da macht ihr ganz schön viele Bretter.
da mache ich aber ganz schön viele Bretter da in das Treppenhaus.
Ja, das ist Deutschland.
Ja, aber da muss doch irgendein, keine Ahnung, Schulamt oder wer das auch immer dann gesehen hat und gesagt hat, ach du Scheiße, so eine Angst davor haben, dass wenn was passiert,
ja.
Und ich meine, die Schule gibt es seit den 60ern, glaube ich, habe ich gelesen.
Und wie alt ist diese Bauverordnung?
Ja, Musterschulbaurichtlinie, die wird auch alt sein.
Welcher Volltrottel hat denn dieses Geländer da eingebaut?
Vielleicht ist das geschrumpft. Vielleicht ist das vom, ja. Jahr, vom jahrelang drauf.
So wie alte Menschen auch so, immer kleiner die werden. Die werden
so ein bisschen niedriger.
Mhm.
Weiß ich nicht. Ja, das ist so viel zum Thema unnützes Wissen. Achte mal drauf, wenn du demnächst ein Geländer einen Handlauf anfasst.
Ich werde in Zukunft immer einen Zollstock dabei haben. Ja, ich habe mal wieder so eine Gegenüberstellung von zwei Geodatenkarten gesehen.
Mhm.
Und da ist ganz eindeutig zu erkennen, dass die Länder auf der Welt, die Russland in seiner Staatsdoktrin als unfreundlich gesonnen bezeichnet, und die Länder, in denen das Leitungswasser trinkbar ist, identisch sind.
Hatten wir schon.
Hatten wir schon?
Bin ich mir sehr sicher.
Ja?
Ja.
Das ist mir heute erst vor die Flinte gelaufen.
Ja, aber komm, das ist schön, wie man sich selbst immer wieder mit so Sachen überraschen kann, die man schon selbst immer mal vorgetragen hat. Nee, hatten wir schon. Und da haben wir auch damals eine Theorie zu aufgestellt. Also naheliegend ist ja, ich habe die ganze Zeit domestiziert im Kopf.
Zivilisiert.
Zivilisiert, so. Nicht domestiziert war das mit den Wölfen, ne? Eben nicht.
Haustiere. Ja, ja, ja.
Da können wir gleich auch noch kurz drüber reden. Also, dass das der Zusammenhang ist. Umso höher gebildet ein Land ist, desto besser Trinkwasser.
Ist das wirklich so?
Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, je höher gebildet ein Land ist, desto mehr Russlandbar. Oder meinst du nicht?
Da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken.
Ja, aber nennen wir ein Gegenbeispiel.
Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, in welchen exotischen Ländern man das Wasser trinken kann, oder nicht? Insofern müsste man da wirklich mal nachforschen.
Wie ist das zum Beispiel in China zum Beispiel? China mit SCH. Ist das Wasser da gut oder schlecht?
Ich glaube, das Kranwasser ist da trinkbar.
Oder ist das landesteilabhängig? Weil ich meine, China ist natürlich jetzt auch recht groß.
Recht groß.
Also ganz Südostasien, kann ich dir sagen, habe ich fast alles gehabt. Da kannst du noch nicht mal dir die Hände waschen, ohne eine Infektion zu bekommen in vielen Ländern. Also,
ja, ich schätze mal, Indien ist auch so.
Also ich würde da einen Zusammenhang sehen, aber ist trotzdem interessant. Mhm. Vielleicht kann man die Folge nochmal raussuchen, wo wir das letzte Mal hatten und die Theorien jetzt vergleichen.
Ja, das wäre doch mal interessant.
So, gut, dass ich noch ein zweites unnützes Wissen mit habe. Das ist so unnütz, dass es fantastisch unnütz ist. Thomas Anders.
Ja, heißt also, jetzt Anders.
Der heißt jetzt Thomas Anders.
Ja.
Also, weil der heißt nämlich, oder hieß der Bernd Weidung. Und der hat sich jetzt offiziell seinen Pass umtragen lassen. Weil mit so einer Begründung, dass man sein Leben lang so einen Namen hat und den jetzt nicht nur als Künstlername nutzt, sondern auch für andere Gelegenheit, kann man sich komplett umbenennen lassen. Finde ich nicht schlecht.
Das ist aber in Deutschland nicht ohne Probleme möglich.
Nee, ohne Probleme wohl nicht, aber irgendwie ging das jetzt.
Sonst hätte das er schon lange gemacht. Ich kenne das aus Großbritannien. Da kannst du dir damals, als ich das erfahren habe, habe ich in England gewohnt. Und da konntest du für 20 oder 25 Pfund konntest du beim Einwohnermeldeamt deinen Namen ändern lassen. Und
in Gänze?
In Gänze.
Vorne und hinten?
Vorne und hinten. Deswegen zum Beispiel jemand wie Elton John hat heute Elton John im Pass stehen. Mhm. Obwohl der eigentlich Reginald irgendwas hieß.
Okay.
Aber in Deutschland ist das echt mit viel Aufwand und viel Begründungsarbeit verbunden. Du kannst dir einen Künstlernamen in dein Perso eintragen lassen. Da gibt es sogar eine Zeile
für. Da gibt es eine Zeile für, ja. Mhm.
Aber den Namen komplett zu ändern, das ist echt schwierig. Deswegen gibt es ja auch so viele, sagen wir mal, früher hießen sehr viele Leute zum Beispiel Fick. Mhm. Ich erinnere mich an die Eisenbahnbrücke an der Luxemburger Straße in Köln. Da hing 30, 40 Jahre lang, solange ich denken konnte, hing eine Werbung von einem Gebrauchtwarenhändler Fick obendrauf. Mhm. Fällt natürlich auf. Den gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Aber
der heißt jetzt Bums.
Nee, aber tatsächlich haben sich viele Leute, die Fick hießen, in Fack oder Fock oder so umbenennen lassen, weil mehr ging nicht. Also das deutsche Namensrecht erlaubt es nicht, dass du, wenn du Fick heißt, dich zukünftig Schmitz nennst.
Okay.
sondern du kannst deinen Namen aus Gründen, wie eben Fick, da kannst du Buchstaben verändern, aber mehr nicht. Insofern würde mich mal interessieren, auf welcher Grundlage Thomas Anders jetzt tatsächlich Thomas Anders heißt. Ob die am Namensrecht was geändert haben, um das leichter zu machen.
Bleibt nur noch die Frage, ob Kegel mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen ist.
Ja.
Nee, aber ist nicht. Ich hatte in der Schule damals, in der weiterführenden Schule, da hatte ich einen in der Klasse, der war Pole. Und so Pole, dass die Mutter, glaube ich, gar kein Deutsch sprach und Vater nur so ein bisschen, weil der irgendwo in einer Fabrik gearbeitet hat. Mhm. Und der hieß, warte, jetzt muss ich mal kurz den Namen verändern in ähnliche Namen. Und der hieß Dirk Klein.
Mhm. Sehr unpolnisch.
Sehr unpolnisch und Dirk in meinem Alter, in meiner Generation auch vollkommen fehl am Platz. Mhm. So, und Dirk Klein auch mit H geschrieben, Klein. Mhm. So, also wirklich so ganz, ganz komisch. Hieß natürlich zwar Piotr mit Vornamen eigentlich richtig, mit Nachnamen aber halt ganz anders. Und das haben die bei der Einwanderungsbehörde den quasi so aufgedrückt, den Namen.
Davon kenne ich einige Geschichten.
Das ist schon ein bisschen gemein, ne?
Also, das ist anscheinend Standard gewesen bei den, wie hießen die, Umsiedler, glaube ich, ne? Die aus Schlesien und so kamen, also die ehemals, sagen wir, vor dem Zweiten Weltkrieg Einwohner des Deutschen Reiches waren und deren Nachfolger, die ja im kommunistischen Polen, sagen wir mal, gewisse Probleme hatten und die durften kein Deutsch mehr sprechen, die mussten polnische Namen annehmen und so. Und viele von diesen Aussiedlern, heißt nicht so, die in den 50er, 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, in diese Auffanglager gebracht wurden, bevor sie dann irgendwo hingeschickt wurden, die sind alle an der Grenze gefragt worden, wie möchtet ihr denn auf Deutsch heißen?
Dann haben die sich, irgendeinen Namen ausgedacht.
Entweder ausgedacht oder, also ein gemeinsamer Bekannter von uns ist mit seinen Eltern, als er 2, 3, 4 Jahre alt war, aus Polen eingewandert. Mhm. Der hieß in Polen Maciej oder so. Mhm. So ähnlich. Die Eltern haben sich an der Grenze gedacht, dann nennen wir ihn hier doch Matthias.
Ah. Okay, aber dafür musste man ja, weil die wussten ja nicht, wie die deutschen Namen sind. Dann haben die gefragt, so, was klingt denn hier so ähnlich?
Ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind.
Komisch, ne?
Ich kenne einen anderen Polen, das ist der ist so, sagen wir mal, 70, Anfang 70, der mit seiner Familie auch in 60ern oder 70ern nach Deutschland gekommen ist, der heißt Hubert. Der hieß garantiert nicht Hubert in Polen.
Bestimmt nicht.
Nee.
Aber ich war hier und da, um die Geschichte kurz zu Ende, hier und da kurz bei wie habe ich ihn genannt, Dirk Klein, nach der Schule zum Mittagessen. Und seine Mutter, ich nenne sie mal, sie hieß bestimmt Margot oder so. Boah, hat immer fantastisch gekocht.
Ja, klar.
In so einer ganz kleinen Plattenbauküche. Aber hat fantastisch gerochen bei Margot am Herd. Ja. Margot Klein, die alte Polin.
Ja, das können so die Polen. Kochen können sie. Und saufen.
Ja, das weiß ich nicht, da war man noch zu jung für.
Ja, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Wie kommen wir jetzt auf Polen?
Das beendete mein unnützes Wissen, dass Thomas Anders jetzt anders heißt.
Ach ja, Thomas Anders heißt anders. Mhm. Obwohl er gar nicht aus Polen kommt.
Genau.
Sondern aus Koblenz. Genau.
Aber aus den USA kommt ja ein Mann, von dem du ja normalerweise in Inbrunst berichtest zu Beginn dieses Podcasts.
Ja, ich habe mich noch etwas zurückgehalten.
Und, ich weiß, dass so langsam platzen deine Augen vor
Aufregung. Mein Mitteilungsdrang.
Der splattert das aus dir raus, deswegen würde ich sagen, du kannst jetzt, leg los.
Also fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Dazu muss ich erklären, was eine Presidential Library ist. Jeder Präsident plant für die Zeit nach dem Amt quasi, also wenn er nicht mehr Präsident ist, seine eigene Presidential Library, um seinem Vermächtnis einen Raum zu geben. Also eine Art Museum, beziehungsweise ein öffentlicher Raum für seine intellektuelle Hinterlassenschaft. Trumps Sohn hat vorgestern ein KI-Video veröffentlicht über die geplante Presidential Library seines Vaters. Ganz bescheiden, wie es seine Art ist. Das ist ein gigantomanisches Hochhausprojekt, das in Miami alles überragen soll, was da steht, mit einer riesigen Trump-Leuchtwerbung drauf. Die von den Emiraten vor einiger Zeit geschenkte Boeing 747 steht in der Lobby.
Nein.
Ja. Alles ist natürlich in dezentem Gold gehalten. Und selbstverständlich soll das Projekt nicht aus Steuergeldern, sondern nur aus Spenden finanziert werden.
Vielleicht könnte man das Geld da reinstecken noch, was jetzt durch den Baustopp des Ballsaales eingespart wird. Da hat das Gericht ja jetzt gesagt, nee, nichts wird da gebaut jetzt erstmal.
Ja. Mal gucken, ob Trump sich daran hält.
Aber wie eine 747 in der Lobby.
Ja.
Hast du schon mal ein Flugzeug, ein Flugzeughangar gesehen?
Ja, klar. Wahnsinn. Also das Video war ähnlich gemacht wie dieses Video damals, was die über den Gazastreifen gemacht haben, Strände. Keine Ahnung, die Strände und Casinos und Trump Tower und so weiter und so fort. In ähnlicher Manier war das gemacht. Boah. Also, ja, auch da nimmt er sich nicht zurück.
Ich habe letzte Tage redaktionellen Gründen, die ich jetzt hier noch nicht weiter ausführen kann, habe ich mir auf irgendeiner Seite die Liste von prominenten Golfern angeguckt, weltweit. Mhm. Oder bin die durchgegangen. Und bin dann irgendwann über auch Trump gestoßen natürlich, wo ich aber erst recht drüber gestoßen bin, ist über sein absurdes Handicap, was der hat. Der hat ein Handicap von 7.
Ist das gut oder schlecht? Ich verstehe überhaupt nichts von Golf.
Man steigt mit einem, das ist so ein fiktiver Wert, aber man steigt mit Handicap 54 ein. Und Handicap 0 ist quasi, ab dann bist du Profi.
Okay. Und 7 ist also dementsprechend sehr hoch.
Da zählst du als einer der besten Golfer der Welt. Und das ist auch so, dass mir dann jemand erklärt, der sich sehr gut mit Golf auskennt. Der besitzt ja zig Golfclubs auch und die machen auch so Clubturniere und so.
Ja.
Die gewinnt der immer.
Ja.
Und dann daraufhin wurde mir ein Video gezeigt, wie Trump Golf spielt.
Der bescheißt.
Hör mal, der hat mit so einem großen Golf-Influencer zusammen, hat er ja so eine Runde gespielt. Und da waren natürlich die ganzen Teams und so bei. Der spielt, also putten, also quasi auf dem Grün, dann ins Loch rein. Das sieht so aus, als würde ich Minigolf spielen.
Ja.
Das ist ein Riesenapparat an Lug und Trug, was da stattfindet, weil der spielt einfach, also das, der Kollege, der mir das gezeigt hat, der ist sehr ambitionierter Golfer und er sagt, damit kriegst du einen Ball noch nicht mal da vorne um die Ecke gespielt mit dem Abschlag, den er da macht.
Ja. Ich habe auch mehrere Paparazzi-Videos gesehen, die alle belegen, dass der total bescheißt.
Ja.
Der hat auch Leute um sich herum, die ihm helfen zu bescheißen.
Ja, geht ja gar nicht anders.
Ja,
also eben. Du siehst das da, das ist so, das kannst du bei YouTube auch angucken. Mir fällt der Name von diesem Influencer da jetzt nicht ein, aber sonst könnte man das mal gucken. Die werden so begleitet von, keine Ahnung, 40 Golfkarts, die dann sich immer so im großen Kreis um ihn herum bewegen, mit Abstand und so. Und da sind ja irgendwo Leute bei, die den Ball dann weiter dahin schubsen oder
Ja, klar. aus der Sandkiste rausholen und so.
Aber das macht dann ja gar keinen Spaß. Also auch für ihn.
Nee. Ja, ihm geht es nur ums Gewinnen, also um die Dominanz.
Ja, aber das macht doch keinen Spaß, wenn man genau weiß.
Ja, ihm schon.
Ja, stell ich mir einen Jumbojet in den Flur.
Ja. Und es war dann noch sehr viel Platz um die 747 herum. Also die Lobby war schon recht beeindruckend.
Ja, gut.
Wer es braucht. Ich habe aber noch was. Und das zeigt so ein bisschen, wie Trump denkt. Also der ist ja wirklich ein unangenehmer Mensch. Der ist ja nicht nur größenwahnsinnig, sondern auch so ein ziemliches Arsch. Von Gavin Newsom hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist der Gouverneur von Kalifornien, der auch als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt wird. Und der redet relativ offen über seine Legasthenie. Also er hat auch schon mal erzählt, er liest keine Reden ab, weil er das gar nicht lesen kann. Mhm. Und Trump hat in seiner Pressekonferenz vor ein paar Tagen ziemlich darüber hergezogen. Der nennt ihn ja mal Gavin Newsom. Scum heißt Abschaum. Mhm. Trump hat übrigens für sehr viele Leute Spitznamen, die teilweise sehr witzig sind, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt. Jedenfalls hat Trump, und ich habe das, was er gesagt hat, wörtlich übersetzt, weil Trump hat ja selbst, sagen wir mal, leichte kognitive und sprachliche Probleme. Mhm. Er hat gesagt über Gavin Newsom: Bei einer Person mit niedrigem IQ wissen Sie, weil Gavin Newsom zugegeben hat, dass er Lernbehinderungen hat. Ehrlich gesagt, ich bin sehr für Menschen mit Lernbehinderungen, aber nicht bei meinem Präsidenten. Ich denke, ein Präsident sollte keine Lernbehinderung haben, okay? Und ich weiß, es ist sehr kontrovers, so etwas Scheußliches zu sagen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Gavin Newsom, hat zugegeben, Legasthenie zu haben, Dyslexie. Alles an ihm ist eben dumm.
Wow.
Hammer, ne? Also der wird immer extremer irgendwie. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man jemanden, der Legasthenie hat, nicht als dumm bezeichnen kann, weil das eine mit dem anderen überhaupt nichts
gar zu tun hat. Nee.
Aber dass er auch noch in seiner kognitiven Dissonanz sagt, dass Gavin Newsom der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Also.
Ja, war das nicht nur fiktiv in die Zukunft gedacht?
Ja, aber so hat er es ja nicht ausgedrückt. Hat er tatsächlich gesagt, der Präsident der Vereinigten Staaten, Gavin Newsom.
Ach, der ist freundlich gesagt, geh mal in Rente.
Ja. Eigentlich müsste der impeached werden, unter anderem wegen Demenz. Mhm. Also der fängt ja wirklich an, teilweise dummes Zeug zu reden.
Kann man als Präsident eigentlich selber sagen, ich trete zurück?
Ja, klar.
Geht das?
Mhm. Das ist das Einfachste.
Ah, ja.
Schwieriger ist es, wenn man einen loswerden will, der dummes Zeug redet, aber am Atombombenknopf sitzt.
In einem dieser Golfkarts, die da mit auf dem Golfplatz rumfahren, ist der Koffer mit drin, ne? Mhm. Muss ich dir mal vorstellen.
Nur für den Fall.
Ja, muss ich dir mal vorstellen. Die schleppen den Koffer ja hinterher.
Oh Gott. Hoffentlich ist da ein Schloss drauf.
Hoffentlich haben diese Zahlen, die links und rechts wie an so einem Aktenkoffer, weißt du, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eingestellt. Und die haben die Zahl geändert.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Eieiei, Junge.
Ja, das war meine Abhandlung zum Hofnarren im Weißen Haus heute.
Dann erzähle ich dir jetzt noch eine nächste Episode aus meiner neuen Kurzserie, Rubrikenserie, die DIN 5008.
Ich wollte schon fragen, ob es da was Neues gibt.
Ja, heute wieder nur was Kleines, aber nämlich über den richtigen Gebrauch des Ad-Zeichen. Und zwar nicht das Ad, für was man für E-Mails benutzt, sondern das ET-Zeichen geschrieben.
Das ist, ah, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Das ist das quasi kaufmännische Und, ne? Dieses, diese geschwungene, achtähnliche Dings, was ja so ein bisschen inflationär als Ersatz für das Wort Und oft eingesetzt wird. Dafür ist es allerdings überhaupt gar nicht mal gedacht. Na, also das ist auf der Tastatur die...
Die 6, Shift 6.
Genau, Shift 6. Mhm. Und ursprünglich ist in der Erstfassung der D008 ist festgehalten, dass dieses Ad-Zeichen ausschließlich für Namen und Firmennamen benutzt wird. Also Hallmackenreuther und Söhne zum Beispiel.
Ja, ja. Mhm.
Oder Täger und Reck. So.
Ja, genau. Ja,
also mittlerweile ist der Gebrauch in Überschriften. Zum Beispiel verkocht und abgedreht. So.
Wäre aber auch ein Name.
Wäre in dem Fall ein Name, aber in einer stilistischen Überschrift oder so, in Aufzählung. Um es kurz zu machen, in einem Fließtext hat dieses Zeichen absolut nichts zu suchen. Mhm. Und nur zum technischen Einsatz, da es als tatsächlich eigenständiges Wort behandelt wird, gehört so oder so ein Leerzeichen davor und dahinter.
Das habe ich mir gedacht.
Ja.
Hm? Ich benutze das eigentlich ganz gerne beim Schreiben. Also wenn ich von Hand irgendwas schreibe, dann...
Boah, ich könnte das gar nicht per Hand.
Ne? Eigentlich ziemlich einfach.
Wo fängt man denn da an?
Rechts unten.
Ja, gut, das ist klar, weil beide Linien ja rechts unten. Aber mit...
Nee, also...
Ach, ganz rechts unten.
Ganz rechts unten.
Ach, dann macht man so.
Schräg hoch, so, einmal die Schleife, nochmal eine Schleife und wieder hoch.
Boah, hab ich noch nie per Hand gemalt, wollte ich gerade sagen.
Was ich von Hand nicht schreiben kann, ist das Paragraphenzeichen.
Wo ist das denn nochmal? Ach, das da.
Das, die 3.
Ja, ist das nicht einfach nur ein S und ein S, das so ineinander geschachtelt ist?
Boah.
Kann ich aber auch mal kann ich nächste Woche mal mitbringen?
Ja, gerne. Also.
wir gehen jetzt alle Sonderzeichen durch. Nein, wir gehen natürlich nur das durch, was DIN genormt ist.
Natürlich.
Also in dem tatsächlich hier dieses übrigens das Update, dass man das auch in Überschriften oder so zusammenhängenden Wortpaaren benutzen kann, stilistisch, ist übrigens erst 2014 zugefügt worden.
Oh.
So viel noch dazu.
Es gibt übrigens noch ein anderes Und-Zeichen. Ich glaube, das ist älter und so ein bisschen aus der Mode gefallen. Das sieht wirklich aus wie ein kleines E und ein T. Et.
Mhm.
Latein. Das ist aber auf keiner Tastatur zu finden. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Früher war das häufiger im Gebrauch.
Schaue ich mir mal an, ob ich das finde. Mhm. Was aber euch hier zu dem der Umschreibung des Wortes und oder eben nicht Umschreibung, was man ja auch total oft sieht, was aber vollkommen falsch ist, ist ein Pluszeichen. Ne?
Ein Pluszeichen, ja, ja. Mhm.
Weil das heißt, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass das und ist, sondern das Pluszeichen bedeutet, dass das eine dem anderen zugefügt wird. Wenn man da schreiben würde jetzt Hallmackenreuther plus Söhne, dann müsste da das Ergebnis, also dann müsste da stehen, also was sind die denn alle drei zusammen? Aber da das ja eigenständige Personen sind und auch bleiben sollen, hat das überhaupt gar nichts miteinander zu tun.
Mhm. In angelsächsischen Ländern wird das Pluszeichen gerne handschriftlich als Ersatz für und verwendet.
Ah, wirklich als Ersatz für und? Okay. Mhm. Hier nicht. Hier haben wir unsere DIN.
Genau. Und an die ist sich zu halten.
So, nämlich.
Ja, was haben wir denn noch?
Das ist
ein Tipp der Woche.
Ich habe so einen kleinen Tipp der Woche, aber eigentlich ist das ein Tipp, wo ich einen Tipp von dir haben will.
Okay.
Nämlich, mein Tipp ist, vergesst nicht, es ist gerade Bärlauchzeit und macht euch ein fantastisches Bärlauchpesto. Aber da ich die Zeit ja jetzt eben mal wieder ausnutzen will, ich will von dir wissen, kann man denn, was macht man denn noch Leckeres?
Eine Bärlauchbutter.
Wie macht man das?
Auch also kleine, wie eine Knoblauchbutter.
Auch klein häckseln und dann?
Klein häckseln in aufgequälte Butter rein, Salz, Pfeffer und schon hast du eine etwas andere Knoblauchbutter.
Und aufgeschrieben.
Oder du fügst das dem hinzu, was ich als Tipp der Woche mitgebracht habe. Mhm. Auch ein Tipp aus dem Küchenbetrieb. Ich liebe Semmelknödel. Mhm. Und in Bayern kriegst du, und in Baden-Württemberg, glaube ich, auch, kriegst du
das war Knödelbrot. Du hast Hessisch-Baden-Württemberg.
Ich weiß. Ist mir gerade auch aufgefallen. da unten im Süden jedenfalls kriegst du Knödelbrot bei jedem Bäcker.
Ja.
So einer Tüte.
Ja.
Und kriegst du hier nicht. Ich habe aber angefangen, meine ganzen Brotreste zu sammeln und zu trocknen. Also wir machen hier jeden Abend Focaccia und sowas. Und dass ich trocknen, schneide dann kleine Würfel, hau das in einen Eimer, den ich aber nicht ganz zumache, damit er nicht schimmelt. Mhm. Und wenn ich mal wieder genug zusammen habe, mache ich Semmelknödel.
Das geht so einfach.
Du musst die ein bisschen länger in Milch einweichen, weil die natürlich total durchgetrocknet sind. Mhm. Aber wenn du über Nacht irgendwie dein altes Brot oder so, ich schneide das meistens vorher schon klein, einfach in Milch einlegen, am nächsten Tag verarbeiten.
Was meinst du jetzt vorher schon klein? Also vorm Rehydrieren, oder?
Ja, vorm Einlagern im Eimer. Das heißt, das Brot von vorgestern oder so, das schneide ich direkt in kleine Würfel.
Das schimmelt ja nicht weg.
Das schimmelt nicht weg, wenn du keinen Deckel drauf machst. Also wenn du das Brot zum Beispiel in einer Plastiktüte aufbewahrst, nach ein paar Tagen fängt es an zu schimmeln.
Ich habe so selbstgebackenes Sauerteigbrot habe ich meist in so einem Sack, in so einem Jutesack.
Das ist auch nicht schlecht, ja genau. Da schimmelt das auch nicht. Aber du kannst das ruhig.
Nee, also, das schimmelt das nicht, wird aber relativ zügig auch hart tatsächlich. Da muss man, also vor allem, wenn man das dann nicht immer mal eine Scheibe abschneidet, dann breitet sich die von der Schnittkante die Härte aber in so einer Rasanz nach innen ein. Ja.
Aber diese Scheiben, die du abschneidest, kannst du natürlich auch mit in den Tupperbehälter oder in den Eimer schmeißen, wo dein Brot drin trocknet.
Das ist eine sehr gute Idee. Wie viel braucht man denn, um so ein paar Knödel zusammen zu kriegen?
Haushaltsmengen. Ich denke mal, jeder braucht zwei Knödel zum Abendessen oder so. Mhm. Dann brauchst du nicht mehr als, ich sag mal, so ein größeres Tupperteil voll.
Oh, das fange ich mal an. Das ist gut.
Ja. Ein bisschen, also du musst mit der Feuchtigkeit aufpassen. Da kommen ja auch Eier rein und so. Wenn das zu feucht ist, halten die Knödel nicht gut. Aber musst du wahrscheinlich ein bisschen von der Milch, wo das drin eingeweicht war, weglassen. Mhm. Und wenn es zu trocken ist, vorsichtig nachgießen. Aber ansonsten, da kommt ja, schmeißt ein paar Kräuter rein, wie zum Beispiel jetzt Bärlauch. Mhm. Ei. Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, fertig. Dann rollst du Kugeln mit nassen Händen, sonst klebt das überall. Mhm. Und dann haust du die, dann kochst du die genau wie Gnocchi oder Nudeln in ganz leicht köchelndem Salzwasser und bis die oben schwimmen. Wenn die oben schwimmen, dann wartest du noch 30 Sekunden, dann sind die fertig.
Ach, sehr gute Idee.
Ja. Ist echt schnell gemacht, wenn du das Brot quasi vorbereitet hast. Mhm.
Schreibe ich mir hier drunter.
Mhm. Und am nächsten Tag kannst du die auch noch in Scheiben schneiden und anbraten.
Knödel. Wie der Südtiroler sagen würde, Knädel.
Knädel.
ich folge so einer Südtiroler kann man da Koch-Influencer zu sagen? Also so eine ältere Dame, die so Südtiroler Koch-Videos macht. Hm. Und da habe ich mir nämlich letztens auch das Kaspressknödel-Video angeguckt.
Boah, ich liebe Kaspressknödel.
Und die versucht immer, du merkst immer, wie die versucht immer Hochdeutsch zu sprechen, die rutscht aber ständig ab. Hm. Und dann wird das so ein Österreich, Bayerisch, Deutsch, also das könnte dann alles sein manchmal. Boah, da krieg ich jetzt schon wieder Hunger.
Ich auch.
Sag mal, die Frag den Koch-Fragen direkt anschließen. Am Mittwoch, heute machen wir hier eine Kochsendung aus.
Ja, machen wir eine Kochsendung.
Also, weil wir ja eben zu Beginn der Folge schon bei den Anfängen des Freistaat Eifels waren, interessiert mich mal, weißt du noch, was du als erstes für den Freistaat gekocht hast, beziehungsweise wie deine erste Karte aussah?
Boah. Ich habe kürzlich mal am Speicher eine Wandtafel gefunden, wo so ein paar Gerichte drauf waren, inklusive der Preise, die mich sehr überrascht haben.
Oder anders gefragt, hast du irgendwann, also man plant ja ein Restaurant und irgendwann plant man ja den ersten Tag, also den ersten Eröffnungstag.
Ja.
Und dann stellt man dafür die Karte zusammen, was wahrscheinlich die Karte ist, die dann in der ersten Zeit auch bestehen bleibt. Und wie ist das? Kocht man dann alles einmal vor und übt man die Karte durch? Oder wie hast du das gemacht?
Also heute koche ich ja in der Regel auch nichts vor zum Testen. Es ist mehr so, dass du deine neue Küche kennenlernen musst. Mhm. Und
gut, aber jetzt hattest du ja vorher noch keine.
Eben.
Also musst du jetzt nicht groß kennenlernen.
Ja, du musst natürlich so ein bisschen Abläufe planen und so. Mhm. Und gucken, ob die Karte, die du im Kopf zusammengestellt hast, ob die überhaupt kochbar ist. Speziell als Alleinkoch. Mhm. Das ist mehr so ein Ding, wo du drüber nachdenken musst. Ansonsten, was dann auf der Karte landet, das eine oder andere habe ich vielleicht dann schon mal vorgekocht zum Testen. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer auf volles Risiko gespielt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich am ersten Tag auf der Karte hatte.
Das wäre eine schöne Anschlussfrage. War dein allererstes Gericht für den Freistaat, was du gekocht hast, hatte das höheres Risiko oder das letzte, was du jetzt vorgestern oder wann gekocht hast?
Boah, das erste.
Das erste?
Ja, auf jeden Fall. Ja, heutzutage, ich habe fast alles gekocht, was man kochen kann. Ich musste wieder ein bisschen neu lernen, nachdem ich nach der Flut und dem Wiederaufbau meine neue Küche hatte. Mhm. Mit einem hochmodernen Kombi, also ein Kombiofen. Da musste ich wieder so ein bisschen neu das Kochen lernen.
Da erinnere ich mich, aber da hast du rumprobiert vorher.
Da habe ich rumprobiert. Mhm. Und den habe ich erstmal so vorsichtig so genutzt, wie man einen normalen Backofen nutzt. Und habe dann langsam festgestellt, was er noch so alles kann. Und inzwischen mache ich da also Sachen mit, wie statt Gemüse in Salzwasser kochen, wird das im Ofen gedämpft. Und das schmeckt tatsächlich besser.
Mhm. Ja gut, klar, weil dann nichts ausschwemmt.
Genau. Also solche Sachen mache ich viel mehr oder Niedertemperatur garen und so.
Ärgerst du dich mittlerweile nicht von vornherein ein größeres Modell mit mehr ja. Schienen angeschafft zu haben?
Ja. Mhm. Eine Nummer größer wäre nicht schlecht.
Mhm. Den kann ich mir denken, weil du hast ja einen der kleineren.
Ja, genau.
Mhm. Konvektomaten, wo ich mir schon gedacht habe.
So, ja, eine Nummer größer.
wie viele Bleche kriegt man da rein, wie viele Schienen?
Boah, ich glaube, da ist Platz für 6 Bleche im 2/3 GN-Format. Das heißt, das GN-Format ist so eine Gastronorm. Und ein Eintel GN ist quasi die Basisgröße und das ist ungefähr, ich kenne die Maße jetzt nicht auswendig, aber sagen wir mal, 80, 70 mal 40 oder so?
Ich hab keine Ahnung, ich google hier parallel. Weil das habe ich mich auch schon immer gefragt, weil das wird ja in Halb, Achtel, Drittel.
Genau, sowas, genau. Es wird einfach nur in Bruchteilen angegeben. Aber
wie viel das ein Eintel ist, habe ich hier gleich. Das ein Eintel sind 53 mal 32,5.
Guck mal, das ist noch kleiner, noch kleiner, als ich dachte. Ja. Mhm. Und mein Ofen, der ist für 2/3 GN ausgelegt.
Das heißt 32,5 mal 35,4.
Genau, fast quadratisch. Mhm.
Und also das wäre dann, was du in größer GN hättest.
Genau, ein Eintel GN wär, ist die nächstgrößere Größe an Ofen. Das wäre schön gewesen. Das geht auch so.
Vielleicht kommt ja irgendwann ein zweiter dazu.
Bestimmt. Ich frage mich bis heute, und wir haben da schon mal drüber geredet, aber warum gibt es was nicht als Haushaltsofen? Seitdem ich mit so einem modernen Kombi koche, hätte ich am liebsten auch einen in einer Privatküche.
Ich bin mir sehr sicher, dass es das gibt.
Ja, aber üblich ist das nicht.
Nee, üblich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, sowas schon mal gesehen zu haben.
Da kannst du so viel mit machen.
Ja, das Heißluftfritteusen verkaufen sich einfach besser. Es ist einfach so.
Machst du nix.
Welche Regel in der Küche brichst du absichtlich? Und ich meine, da meine ich jetzt so Sachen mit, wie lernt man in der Kindheit eigentlich anders oder lernt man in der Kochschule eigentlich anders oder?
Puh. Dazu fällt mir jetzt spontan nicht viel ein, außer vielleicht, dass man, wenn es also im Abendgeschäft, schmeißt du deine Zutaten in die kalte Pfanne. Mhm. Weil die innerhalb von Sekunden sowieso heiß wird, weil du ja mit Gas kochst. Mhm. Das ist das, was man, sagen wir mal, auch in Kochvideos lernt man immer, dass die Pfanne heiß werden muss, dass die Butter anfangen soll zu schäumen, bevor man irgendwas in die Pfanne wirft und so. Mhm. Aber in der Gastronomie muss alles schnell gehen. Und die Resultate sind letztendlich die gleichen.
Ja, wo du das jetzt sagst, aber wenn ich jetzt auf einem Haushaltsherd,
der braucht ja viel länger, um heiß zu werden,
und kaltes Öl in der Pfanne habe, ja, und dann da die Zwiebeln reinschmeißt, bis das heißt, da hast du aber Öl.
Ja, das ist Murks, das stimmt. Eine andere Regel, die mir jetzt so einfällt, getrocknete Bohnen oder irgendwas über Nacht einweichen, bevor man die am nächsten Tag kocht. Mhm. Ich habe mich mal etwas länger mit dem Thema beschäftigt.
Bohnen einweichen
oder nicht. Oder mit Salz kochen oder ohne Salz kochen. Und die Ergebnisse sind immer wieder die gleichen, egal wie du es machst.
Ah.
Also ich habe schon lange keine Bohnen mehr über Nacht eingeweicht. Die kochen dann hinterher vielleicht ein bisschen kürzer. Mhm. Aber dafür hast du die auch irgendwie 12 Stunden vorher einweichen müssen.
Ich weiß, ich war noch nie in der Situation, Bohnen einweichen zu müssen.
Oder man soll
die sind
man
in, soll in diese, der Dose nämlich die, immer schon total weich.
Oder man soll diese Bohnen, die man vorher einweichen soll, nicht mit Salzwasser aufsetzen, weil die Haut sonst hart wird. Mhm. Es gibt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, woher diese Regeln kommen.
Aber von den Sachen gibt's so einiges, wo du jetzt gerade sagst. Mhm. Also es gibt ja so wo weißt du ja, wo ich mich sehr mit beschäftigt habe, ist mit Weizenmehl-Teigführungszeiten für Pizza. Ja. Und da gibt es ja auch mehrere Philosophien drüber, wie man den Teig zusammenmischt. Ob für diese, wie heißt die sowieso, Lyse? Wo das...
Hydrolyse?
Hydrolyse. Ja, aber da geht es dann darum, ob Hefemehl zusammen und erst später erst dann das Salz
ja, dazu. Ja, das habe ich auch schon tausendmal gelesen.
Insgesamt ändert sich so ein bisschen der Strukturablauf und Garzeiten und so, aber es gibt tausend Wege und das Ergebnis, wenn du einmal einen Weg hast, ist immer das gleiche. Mhm. Nämlich ein vernünftig aufgegangener Teig. So, da gibt Philosophien drüber und Abhandlungen und im Internet wird man beschimpft, oder nicht ich, sondern man liest, wie andere beschimpfen werden, wenn irgendwas. Mein Gott. Ja, ich bin aber auf die Frage gekommen, als ich letzte Tage Petersilie gehackt habe und ich gemerkt habe, wie ich das Messer gehalten habe. Mhm. Hältst du auch mit Daumen und Zeigefinger die Klinge fest und nicht den Griff?
Ja, so mehr oder weniger. Also ich habe sogar einen richtigen Daumenabdruck auf dem Klingenansatz, ja. wo die Klinge aufs Holz stößt.
Ich wollte ja demnächst mal darauf achten, wie ich an anderen Sachen schneide, aber da ist mir aufgefallen, dass ich hinten nur noch mit drei Fingern quasi den Griff am Kochmesser
drei fasse. Finger.
Und mit dem Rest habe ich vorne hier so mit wie so eine Zange habe ich die Klinge in der Hand.
Ja, ich auch.
Krieg man bestimmt nicht so beigebracht.
Mache ich schon ewig so. Ich habe auf allen meinen Messern, gerade die nicht rostfreien, meine Lieblingsmesser, da habe ich immer so einen ewigen Daumenabdruck auf den Klingen.
So, und weil wir jetzt schon so spät haben, gibt es jetzt nur noch die dritte Frage, weil das heißt ja auch Frag den Koch drei Fragen. Aber ich hätte eigentlich vier gehabt. Aber trotzdem gibt es jetzt nur eine. Warum backt man immer Zucker in salziges und Salz in zuckriges, also in süßes?
Das ist übrigens eine sehr gute Regel, die in den wenigsten Rezepten vorkommen.
Ja, aber ständig tut man, wenn man irgendwas Süßes macht, tut man da noch eine Prise Salz rein und andersrum ebenso.
Ja.
Warum?
Einfach, weil das besser schmeckt, weil Salz ist ja ein Geschmacksverstärker.
Aber Zucker ja auch.
Eben.
Aber ich habe ja schon das eine von beiden drin. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, aber das ist ein ausgleichender Geschmacksverstärker. Also ein Dessert wie, was habe ich jetzt gemacht? Crème brûlée. Ist ja im Grunde nichts anderes als eine Sahne-Eiercreme, die im Ofen gebacken wird und dann erkaltet und dadurch fest wird. Und es ist eine Sahnecreme, die süß ist. Aber wenn dann eine Spur Salz drin ist, dann ist das einfach besser.
Aber diese Spur,
ja.
Wirkt die sich wirklich aus, meinst du?
Ja. Also ich salz das natürlich nicht wie eine salzige Speise, sondern da kommt nur so ein Hauch rein. Du merkst es eigentlich nicht, aber es macht echt einen Unterschied.
Aber und andersrum, jetzt bei was Herzhaftem oder irgendwie Suppen oder Soßen ansetzen, machst du da denn auch ein bisschen Zucker bei?
Das kommt ein bisschen drauf an.
Auf die Idee kenne ich ja nicht.
Wenn ich einen Soßenansatz mache mit Tomatenmark, dann braucht das keinen Zucker mehr. Weil das Tomatenmark durchs Anrösten in der Pfanne, bevor das dann mit Wein und so weiter aufgegossen wird, entwickelt ziemlich viel Zucker. Mhm. Da brauchst du also in der Regel keine zusätzliche Süße. Manchmal, wenn ich denke, dass eine fertige Soße nicht ganz ausgeglichen ist, dann kommt da bei mir schon mal ein bisschen Honig rein. Oder wie heißt das? Grafschafter Zuckerrübensirup.
Mhm. Ja, guck mal, siehst du, dann macht das da auch Sinn.
Ja.
Ich dachte nur letztens wieder, als ich in irgendwas noch eine Prise Zucker hätte reintun sollen, dachte ich mir so, nee, mach ich nicht. hat da rein gar nichts drin zu suchen.
Ne Zucker macht herzhafte Sachen ein bisschen weicher, angenehmer.
Mhm. Also gar nicht jetzt groß süß, sondern
Nee, darum geht's erstmal nicht, sondern es geht darum, so ein bisschen mehr Fülle und Weichheit zu geben.
Na gut, merke ich mir. Dann waren das die Fragen an den Koch.
Hervor.
Für diese Woche in der 255. Folge von Verkocht und Abgedreht.
Ja, wir sind am Ende.
Wir sind total am Ende, die Klammer ist geschlossen.
Ist denn eine geschweifte Klammer?
Oh, dazu könnte ich auch mal was bringen.
Ja, wir freuen uns drauf.
Ja, das wird... Ich habe letztens von einem Kollegen den Text gelesen. Ich war schon da, hatte den Rotstift schon in der Hand. Und man sieht auf einmal, ist echt, da habe ich ja schon gesagt, man sieht sehr viel. Aber man muss ja auch einfach sehr oft einfach einen Schnabel halten.
Ja, ich sehe viele Speisekarten, wo ich wirklich nur mit den Ohren schlackere.
Das ist sowieso, also das Aushängeschild eines Ladens, ne?
Ja. Ja.
Und da, also. Und es sind ja wirklich oft auch Restaurants, die jetzt sehr gut besucht sind und auch gut sind. Und trotzdem hast du da Karten, wo du denkst, welcher Otto hat denn heute Morgen diese Karte ausgedruckt? Oder eben nicht. Oder auch so schmierige Karten, weißt du, die einfach verfettfingert sind. So, oh, Leute.
So laminierte Scheiße. Oh.
Naja.
Ich kann mich fuchst sowas so sehr, dass ich heute noch weiß, dass ich vor circa 11,5 Jahren einmal das Wort Cappuccino falsch geschrieben habe auf meiner Speisekarte. Mit einem einfachen P. Das weiß ich noch bis heute, weil mich sowas echt ärgert.
Das ist auch mega peinlich.
Total peinlich.
Würde ich nicht hingehen.
Hat aber genauso geschmeckt.
Ja, yeah. Ja, aber dann wunderst du dich, warum manchmal keine Leute kommen, ne? Cappuccino, was soll das sein mit einem P? In diesem Sinne, ich gebe jetzt einen Brühen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Und überlasse die letzten Worte wie immer dem wunderbaren Ricky Rick. Tschüss.
Ja, wunderbar hat mich schon lange keiner mehr genannt. Ich freue mich und... wir hören uns nächste Woche. Macht das gut und schwingt der Hut.